Gebäude der CIA hat das Sneakpot sein Sofa aufgestellt und bespricht für euch den Oscar-Anwärter Zero Dark Thirty. Mit mir hier die Spezialistin für den Terrorchef, Claudia Perner.
Hallo.
Und der Spezialist für Foltern, Martin Narajek.
Hallo, und du sagst mir sofort deinen Namen.
Stefan Giesbert, hallo.
Schön.
Sehr gut. Zero Dark Thirty, worum ging's?
Zero Dark Thirty ist ein Thriller aus den USA und zeigt die Jagd nach Osama Bin Laden und letztendlich auch seine anschließende Tötung durch ein Spezialkommando in...
Hast du jetzt das Ende verraten?
Das ist das Schöne an diesen Filmen, die sich nach wahren Begebenheiten richten. Wir können nichts spoilern.
Ja, das stimmt.
Alles verraten.
Ja.
Ja, im Prinzip ist es das. Also der Film beginnt mit der Ankunft einer jungen CIA-Agentin in... Gott, wo war denn das noch? Keine Ahnung. In irgendeinem geheimen CIA...
Das war sehr lustig. Es kam immer Einblendung. Geheimes CIA-Gebäude. Und dann bei allen, genau, unbekannte Orten. Bei allen stand halt irgendwie Pakistan oder irgendwie... Camps so und so, Afghanistan und so weiter. Und da stand dann immer unbekannte Orte. Und irgendwie in der Sneak sorgte das für heftige Belustigung. Und dann irgendwie so, geheimes CIA-Gebäude, unbekannter Ort. Und da hat sich ein bisschen kaputt gelacht.
Also unbekannter Ort und wird quasi eingeführt in die Verhörmethoden von mutmaßlichen Terroristen, was sehr drastisch, finde ich, gezeigt wird, ist, wie ich auch jetzt erfahren habe, auch in der Presse sehr stark kritisiert worden, diese Folterszenen. Unter anderem haben sogar sich Senatoren also um Richtigstellung bemüht, dass die USA keinesfalls ihre Informationen erhalten haben durch Folterungen oder so.
Ach nee.
Wie im Film jetzt so dargestellt wird.
Wer denkt denn sowas?
Genau, also man hätte Osama Bin Laden wohl nicht gefunden, indem man Leute gefoltert hätte. Und das will dieser Film wohl vermitteln.
So, also ja, kann man den Film verstehen, wenn man möchte. Ja.
Wenn man möchte, genau. Tatsache ist, dass der Film halt eben doch einige dieser Szenen beinhaltet und erschreckend ist, wie zunächst einmal das als normal und Arbeitsalltag der CIA dargestellt wird und erst im Verlauf des Films tatsächlich auch so dieses ambivalente Verhältnis zwischen Folter und normalem Leben halt eben auch dann dargestellt wird, indem halt eben Agenten sich irgendwann zurückziehen und sagen, ah, nee, ist doch ein bisschen viel oder so, aber dann haben sie halt eben wirklich schon die Jahre sich damit auseinandergesetzt. Der Film beginnt, ich glaube, im Jahr 2004.
Er beginnt sehr beklemmt, was in der Sneak natürlich nicht funktioniert. Schwarzer Bildschirm und nur diese Telefonanrufe und Funksprüche aus den Twin Towers und da irgendwie, ob die jetzt echt sind oder nicht, weiß ich nicht, aber so halt, und man sieht halt nichts im Deutschen, hast halt dann die Untertitel und sowas funktioniert natürlich in der Sneak nicht. Also da ist, sind alle noch so, es geht gleich los, welcher Film, krass, das ist der Film, ich habe ja den, bla 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 und nee. Weißt du, dann war ich gestern noch mit der weg und der Film fängt ja schon an, naja, ist ja noch schwarz, ist ja noch, gilt ja noch nicht. Da ist halt, da ist nicht diese Stimmung. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn der Film in normalen Kino, wenn du den da schaust, dann geht das halt, bringt er dich recht schnell in so eine bestimmte Stimmung schon rein.
Was ich gut finde, dass sie echt keine Bilder gezeigt haben, ist wirklich, du hast nur diese schwarze Leinwand und siehst und hörst quasi nur diese Telefonanrufe. Also kein einziges Bild gezeigt von den Terroranschlägen. Und das, finde ich, ist noch beklemmender.
Du kennst ja die Bilder.
Ja.
Man baut die dann schon zusammen.
Ja.
Also das, was du jetzt erzählt hast, ist ja viel so, okay, quasi auf einer höheren Ebene, was da passiert. Aber was ist denn die personenbezogene Geschichte, die
also die personenbezogene Geschichte ist eben, dass es eben um diese junge CIA-Agentin geht, Jessica
Chastain,
genau. Die, finde ich, ihre Rolle sehr gut spielt.
Ja, ist ja auch Oscar-nominiert dafür.
Ja, also die halt eben, also quasi von der Uni abgeworben wird und das eigentlich über 10 Jahre nur das ihr Job war.
Mhm. Finde Bin Laden.
Okay.
Und davon erzählt, also das ist eigentlich so dieser Hauptstrang des Films, okay. Wie sie halt eben versucht, Informationen zu sammeln.
Wie sie dann auch immer mit anderen Leuten zusammentrifft, die nicht alle sofort der Ansicht sind, dass sie genau die richtige und die beste dafür ist. Und ihr das auf unterschiedliche Art und Weise zeigen.
Und dann gibt's einfach auch fantastische Szenen, wie sie versucht, sich mit Leuten, also wirklich mit Leuten noch anlegt, die gar nicht mehr daran glauben, dass der überhaupt zu finden ist. Mhm. Und sie aber dann bestimmte Spuren verfolgt und wirklich sehr hartnäckig auch an solchen Sachen dranbleibt und also wirklich gut umgesetzt. Dann viele kleine Rückschläge auch. Also ich war nie darauf vorbereitet, wenn irgendwas explodiert. Ja, also wenn du die Daten vielleicht kennst, dann weißt du, jetzt geht da und da irgendwie eine Bombe hoch oder so. Aber ich habe mich immer erschreckt.
Echt? Ich fand das irgendwie so, okay, jetzt ist sie nicht da, jetzt sind die Leute, die wir kennen, nicht da. Das ist irgendwie ein anderer Ort. Vielleicht habe ich mich auch unbewusst an irgendwas erinnert. Naja, da fliegt jetzt gleich irgendwas in die Luft oder passiert jetzt gleich ein Überfall. Und dann macht's bumm. So. Ja. So, also für mich war es oft zu klar, weil es halt einfach die Person und die Bilder anders wirkten, als wenn sie mit da drin ist und ihre Geschichte weitergeht. Hm. Also es kam halt immer so diese Punkte, wenn dann irgendwo in irgendeinem Camp irgendeine Bombe in die Luft fliegt oder sonst irgendwas.
Ja. Dann haben sie sich relativ viel Zeit gelassen, natürlich mit der eigentlichen Erschießung von Osama Bin Laden, also der Erstürmung dieses Anwesens in Pakistan. Das ist jetzt noch nicht so lang her. Das weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, wie das wirklich gewesen ist, weil ich habe das jetzt mit dem Hubschrauberabsturz gar nicht in Erinnerung gehabt oder so. Und es scheint wohl tatsächlich so gewesen sein, wie das im Film gezeigt.
Das scheint ziemlich nah dran zu sein, ja. Auch das Gebäude irgendwie, das ging ja dann durch die Presse, wie das Gebäude aussieht. Mhm. Und das ist halt so, es sieht halt so aus, wie man es in Erinnerung hat. Also jetzt auch nicht so direkt, weiß das nicht mehr alles ganz genau, aber so, ach ja, stimmt zwar irgendwie so. Und was ich bei dem Showdown so richtig gut fand, war die extrem ruhige Kameraarbeit. Mhm. Also es war halt nicht wie bei so einem Actionfilm, Action-Thriller, wie auch immer, mit so einer Kamera, die Spannung pusht, die dich eventuell nur bestimmte Sachen sehen lässt oder so, sondern du siehst einfach so das, was die Soldaten so sehen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und mit einer sehr ruhigen Kamera, vielleicht, also nicht immer auf Stativ, also das hier wäre so das Ruhigste, du stellst auf Stativ, du bewegst dich vielleicht ein bisschen, sondern schon so eine Handkamera, aber nicht so eine Action-Handkamera, die so einen halben Meter hinter dem letzten Soldaten herrennt und springt und in den Matsch und so, sondern eine ruhige Kamera, die das zeigt, die aber dadurch auch eine Distanz und trotzdem so eine Nähe erzeugt, dass es spannend ist.
Aber das war, es ist auch in der Sneak eigentlich auch aufgefallen, weil es ist so eine Unruhe entstanden, weil diese Erstürmungsszene so vollkommen ruhig war. Ne? Also es hat einfach gezeigt, so ja, die Jungs, die sind komplett trainiert, ja, die gehen rein, okay, da stürzt ein Hubschrauber ab, aber es bringt die auch nicht wahnsinnig aus der Ruhe, sondern die gehen hin, Tür zu, aufsprengen, langsam reingehen, weiter und so weiter. Also
ganz konzentriert.
Aus anderen Filmen klingt das so, los, rein, weiter, schieße rein oder so, sondern einfach nur so reingucken, da kommt einer, der wird erschossen, weitergehen. Also es ist so komplett ruhige Szene eigentlich, so ungewöhnlich für diese Art.
Ja.
Ich weiß nicht, wie Betriebs- oder Ablaufs. Mhm.
Mir fällt da ist gleich der Film über die Erstimmung der Landshut, da gab es mal, ich glaube, es war ein Fernseh-Zweiteiler, der dann auch damit endet, dass man diese Erstimmung durch die GSG 9 sieht. Mhm. Und da hast du auch irgendwie 3 Kamerapositionen, eine am Heck, eine vorne und eine außen oder 2 außen. Und die Kamera ist halt einfach montiert und bewegt, sie schwenkt und sonst nichts. Und wie die da reingehen, wie die ruhig sind, wie die, das erzeugt so eine unglaubliche Professionalität und man ist trotzdem immer noch involviert, weil es spannend ist, man erlebt es trotzdem mit. Und das ist mir gleich angefangen, das fand ich da schon, als ich diesen Landshut-Film gesehen habe, damals schon so toll. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass sie das jetzt wieder so gemacht haben. Hab's aber auch von Catherine Bigelow so erwartet. Mhm. Also bin eigentlich davon ausgegangen, dass so cool der Film, Na, dann wird der Showdown ja hoffentlich genauso werden wie damals in der also in diesem Landshut-Film. Wie hieß der denn? Todesflug oder so ähnlich, glaube ich.
Hat sie den auch mal?
Nein. Nee, aber das ist eine deutsche Fernsehproduktion.
Ja, okay. Ist ja ganz interessant, dass hier bei ihr es eine weibliche Hauptfigur gibt, was ja echt ungewöhnlich für einen Kathryn Bigelow-Film ist. Also die, ich weiß nicht, die Flimmerfreunde haben doch damals, oder war es ein Ohrensessel, die haben doch damals mal so eine Folge über Kathryn Bigelow gemacht, wo irgendwie der Untertitel war, die Frau, die Männer versteht oder sowas.
Stimmt, der hatte immer Action-Männerfiguren.
Halt Männerfilme und auch in vielen dieser... also es ist jetzt nicht sexistisch natürlich gemeint, auch aus meiner Perspektive nicht, dass Frauen sowas nicht mögen, keine Ahnung, aber eben schon sehr männerzentrierte Filme, wo Frauen auch häufig eher dann nur so am Rand vorkommen und irgendwie auch die weiblichen Figuren auch nicht so die spannenden, vielschichtigen Figuren sind oder so. Also wenn du an die Frauen in Point Break denkst oder sowas, denkst du nicht so. Na gut, aber deswegen ist jetzt schon...
Ach ja, da war die eine. Also,
deswegen ist jetzt schon interessant, dass jetzt eben hier sie quasi trotzdem immer noch so eine, in Anführungsstrichen eben Männerwelt und irgendwie so eine Mission, die eben so männerdominiert ist und dann schiebt sie aber eine weibliche Figur da rein.
Ja.
Also das ist schon anders als sonst bei ihr, würde ich sagen.
Was mich bei dem Film... Ja, nicht gestört. Ich fand ihn einfach zu lang.
Okay.
Also ich habe mir überlegt, so boah, wenn du zwischendrin eine Stunde geschlafen hättest, hättest du auch nicht so viel verpasst. Mhm. Also irgendwie, ja, es geht voran, aber es ist trotzdem immer so, wir suchen jemanden, der jemanden kennt, und wenn du da so der jemanden kennt, verpasst, dann ist er halt plötzlich da. Natürlich.
Das war halt das Problem, dass eben sie also in Wirklichkeit tatsächlich irgendwann mal den Anschluss verloren hatten für eine ganze Weile. Und weil die Kontaktleute, die sie da also befragt hatten, eben diese widersprüchlichen Aussagen gegeben haben. Das haben sie im Film ja auch ganz gut gezeigt, dass eben, ja, ich kenne den nicht und der arbeitet gar nicht für Osama Bin Laden und so weiter. Und das war wohl in der Realität genauso, dass sie tatsächlich aufgrund dieser widersprüchlichen Aussagen einfach ganz viel Zeit verloren haben,
das hat sich
dargestellt, auch durch diese Länge letztendlich. Ja. Und aber dann eben durch diese Kombination dieser Aussagen letztendlich dann doch wieder eine Spur gekriegt haben, weil irgendeiner hat dann
schön,
doch
gesagt, schön ja, Auflösung,
kenn genau. Ich dann.
Ja.
Ja.
Aber also für mich, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass man den eine Dreiviertelstunde kürzer hätte schneiden können.
Vielleicht hat da so ein bisschen so dieser Spannungsaufbau gefehlt, weil es wirklich eben sich lang gezogen hat.
Ja, und aber sie kann ja auch so lange Szenen. Also mir ging es jedenfalls so, Kathryn Bigelow, wir haben in der Sneak schon die Hurt Locker gesehen und der war ja auch jetzt nicht kurz und schnell und Action. Der zog sich, also nicht zog sich, aber der war auch so lang und ausführlich. Und gerade diese Szene, wo sie da in diesem Loch liegen, das war nie langweilig. Mhm. Und jetzt hatte ich jedenfalls immer den Eindruck so, boah, jetzt irgendwie, mach doch mal. Mhm. So, muss jetzt nicht noch länger gezogen. Also das hat mich schon so ein bisschen gestört. Du guckst halt dann doch 2:45 oder so, Kinofilm. Ja. Da halte ich es mit Goethe. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich kürzer geschrieben.
Der Film erzeugt ja zum Teil auch ganz schön aggressive Reaktionen. Also ich habe ein paar extremst negative Kritiken gelesen. Und zwar eben nicht jetzt, was so die handwerklichen Sachen angeht, sondern eben so, was der Ideengehalt des Films ist. Und also zum Beispiel auch eine Freundin von mir, eine Schottin, hat irgendwie so, hat irgendwo auf Facebook oder so, ging es darum zu bewerten, wie man zu den Oscar-Nominierungen steht. Und da hat sie bei diesem Film hat sie dann irgendwie geschrieben, also du sollst da irgendwie Yes or No voten, da hat sie irgendwie geschrieben, ja, irgendwie, sie hat ein Big Fat No gewotet und dann hat sie irgendwie noch beschrieben, because it's a pathetic piece of crap, fuck you, Kathryn Bigelow oder sowas. Also ich total drüber aufgeregt. Ich meine, bei ihr muss man sagen, sehr weit links und ziemlich amerikakritisch und so. Aber ich habe schon von mehreren Leuten gelesen, dass der Film eben im Prinzip ein Propagandastück ist. Seht ihr das auch so? Oder? Oder seht ihr, warum man zu diesem Schluss kommen kann? Oder?
Der Vorwurf war natürlich, dass es eben ein Pro-Obama-Film auch ist.
Okay.
Und eben genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie wohl auch präsentiert wurde. Ja.
Ja, das ist natürlich, wenn amerikanische Spezialeinheiten mit amerikanischem CIA und die Amerikaner immer in dem richtigen Moment, die, oder nicht immer, aber dann im entscheidenden Moment die richtigen Sachen und dann kommt die Spezialeinheit und geht da rein und kämpft und erschießt die ganzen Bösen und...
Wobei natürlich auch da schon ja auch dieser kritische Umgang gezeigt wird, also dass man halt eben doch vieles mit Folter erreicht hat wohl. Ja, und
Naja, aber nur, dass du es gezeigt hast, heißt ja noch nicht, dass du es kritisch gezeigt hast. Ist es kritisch gezeigt? Oder nur, weil wir... Das ist
super unangenehm.
Nur, ja, okay, das sagt noch nichts aus. Nur weil zum Beispiel wir aus einer europäischen Perspektive darauf schon fast automatisch mit gewissen einem negativen Gefühl reagieren, heißt das ja noch nicht, dass der Film das so reflektiert.
Doch, der Film reflektiert es, denke ich, vielleicht nicht genügend, aber er tut es, indem halt eben auch die Leute, die selbst foltern oder das gutheißen, auch letztendlich Zweifel anmelden an ihren Methoden.
Okay.
Auch wenn das teilweise sehr subtil ist.
Und aber okay, aber dann ist es ja so, naja, man bezweifelt es ja, man signalisiert es, aber irgendwie ist es ja doch for the greater good oder so, weil man braucht ja die...
Ja, es muss halt, aber ich kann nicht mehr.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man das nicht mag und da auch stark reagiert gegen. Mhm. Also.
Na, bin ich mal gespannt. Ja. Okay, und wie gut findet ihr ihn jetzt in der Endbilanz für euch persönlich?
Wollen wir nicht, bevor wir zur Endbilanz kommen, noch jemanden zu Wort kommen lassen?
Oh ja, okay.
Ja?
Ist mir noch jemand da?
Hm?
Ja.
Ja, hier in diesem Telefon, da sitzt er.
Der Telefonjoker.
Ja, ich habe unseren Lieblingshörer Willems. Aha. Jetzt denken alle so, Mensch, ich bin doch der Lieblingshörer. Nee, der Willems-Hörer sorgt uns nämlich immer mit Audioboost. So einfach wird man bei mir Lieblingshörer.
Naja, also der Nicht-Bouillon heißt es natürlich auch einer unserer Lieblingshörer, weil er uns gerade auf die Liste seiner Lieblingspodcasts gesetzt hat.
Oh ja. Okay. Also. Jetzt kommt erstmal der Willems.
Servus, das ist der Willems, mein Name. Ich hatte gestern das Sneak Zero Dark 30 und der Stefan hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Audioboot dazu aufzunehmen und ja, mache ich natürlich. Vorab kann ich sagen, also ich fand ihn echt gut. Vielleicht ein klein bisschen zu lang, könnte halt so eine halbe Stunde kürzer sein. Zwischendrin zieht er sich so ein klein bisschen, aber alles in allem ist er doch rund, weil das schon ganz gut inszeniert wird. Und mal die Bilder auch einfach mal wirken lassen kann. Ich finde auch sowieso Filme mit realem Bezug, beziehungsweise so ist ja schon fast historischer Hintergrund, auch immer gut und interessant. Also es beleuchtet halt einfach das, was man eh schon weiß, woher auch immer, aus der Nachricht oder Geschichtsbücher. Jetzt hier eher nicht die Geschichtsbücher, aber ihr wisst, was ich meine. Das zeigt es halt einfach nochmal von der anderen Seite und man wird ein klein bisschen schlauer dadurch. Ist nicht so gut wie Hurt Locker, mit dem man es den Film automatisch vergleicht, weil halt gleiche Regisseurin, ähnliche Thematik. Ob er Chance hat für Oscar relativ viel abzuräumen, würde ich jetzt nicht sagen, müsste ich mal noch abwarten, bis ich ein paar andere gesehen habe. Aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Film und die ein oder andere Nominierung ist auch berechtigt. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr genau dazu sagen und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Willems. Ciao.
Ich verstehe den Willems immer schlechter, muss ich sagen. Wie die Zeit voranschreitet. Jedes Mal, wenn ein neuer Audiobuch kommt, denke ich, was?
Du musst dich da einfach besser einhören.
Ja, das stimmt.
Ja.
Gibt es da vielleicht Hörspiele, wo man das üben kann?
Okay. Saarländisch für Anfänger oder so.
Ja.
Vielen Dank, lieber Willems, auf jeden
Fall.
Freuen uns immer, wenn wir Audiobuch haben.
Nicht nur gleiche Regisseur und sogar auch gleicher Drehbuchautor.
Ja.
Wie bei Tödlichem Kommando, ja.
Okay. Oscar-Verleihung. Ich finde nicht, dass der für einen Oscar nominiert werden muss. Also, dazu ist es, ist er nicht stark genug.
Wer sind die anderen Kandidaten für Oscars?
Also der beste Film sind ja inzwischen viel mehr, als es früher waren. Und es ist halt sowas wie Life of Pi und Argo und so weiter, ist auch alles nominiert. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe auch bei der den Blick auf die Liste der besten Filme, hat sich mein Eindruck vom Ende des letzten Jahres bestätigt, dass ich nicht finde, dass es so ein ganz starkes Kinojahr war. Aber weil halt eine ganze Menge Filme drauf sind, die, wo du sagen würdest, die sind schon echt gut, aber so, also jetzt, es gibt ja auch, wird ja auch drüber diskutiert, dass Argo vollkommen zu Unrecht eben Ben Affleck nicht für den Directing Oscar nominiert wurde, also, aber als Best Picture ist es ja nominiert. Ich finde Argo ein sehr, sehr interessanten, soliden Film, aber dass es irgendwie so ein unglaublicher Knaller ist, finde ich auch nicht. Also deswegen vielleicht, ja, weiß nicht, vielleicht fehlen die ganz, ganz überragenden Favoriten ansonsten. Aber
oder wir haben sie noch nicht gesehen.
Ja, also ein paar Sachen habe ich dazu später auch noch zu sagen, aber an anderer Stelle.
Ach ja, stimmt. Ja. Du hast es gestern schon angekündigt.
Ja.
Silver Lining Playbook ist auch nominiert.
Ja.
Da war ich ja nicht so. Ja, ist aber so. Nee, ich finde nicht, dass der. Also
ich finde.
Vor 4, 5 Jahren oder wann? Nee, gar nicht so lange. Hört locker. 3 Jahre.
Ja.
Da war der ja nominiert und hat auch gewonnen gegen Avatar. Den fand ich wirklich stark. Also da war ich sehr begeistert und fand es auch richtig gut, dass der gewonnen hat. Aber jetzt so, ne,
also nicht. Also Beast of the Southern Wild ist ja auch nominiert. Mhm. Das finde ich natürlich berechtigt. Ich finde, ich zum Beispiel sehe nicht ein, bei manchen der Filme, die nominiert sind, warum dann Skyfall nicht auch nominiert ist, weil es für mich einer der rundesten Filme des letzten Jahres war. Also.
Ja, aber James Bond scheint ja irgendwie aus Prinzip irgendwie nicht
James
nominiert.
James Bond darf nicht, oder so. Nur bei technischen
Kategorien. Ja, genau, Technik-Quatsch
okay,
irgendwie, ja.
Blöden.
Ja.
Okay.
Ja, gut. Hobbit ist doch auch wieder nur so technikmäßig nominiert worden.
Ja, das
ist
aber auch mit Recht. Okay. habt ihr Punkte gegeben schon? Oder?
Nee, weil wir uns ja erst den Willems angehört haben.
Ja.
Ja. Ich gebe trotz Länge 8 Punkte.
Da schließe ich mich voll an.
Ja, Punkte. Also es ist halt doch irgendwie das Genre, auf das ich stehe und gern schaue. Und gerade der Showdown hat mich doch sehr versöhnlich gestimmt, wenn ich auch etwas über die Länge nicht so begeistert war, vorsichtig formuliert. Nächster Film. Du warst im Kino, Claudia?
Ja, ich war im Kino und habe den Film Der Geschmack von Rost und Knochen gesehen. Das ist ein französischer Film.
Das klingt ein bisschen wie ein Horror.
Nein, das ist nicht. Es ist ein französischer Film und zwar von dem Regisseur Jacques Audiard. Das ist der vor 3 Jahren oder so diesen Film Ein Prophet gemacht hat, der auch Oscar-nominiert für den Fremdsprachen-Oscar nominiert war. Und hier geht es jetzt im Prinzip ist es auch eine Liebesgeschichte. Es geht um eine junge Frau, Stephanie, die wird von Marion Cotillard gespielt.
Mhm.
Und die ist so Trainerin in so einer Killerwahlshow. Und bei einem Unfall während so einer Show verliert sie beide Beine.
Oh.
Und der Mann ist Ali, der ist er war mal so Boxer, aber so richtig hat er das nicht, ist er nicht dabei geblieben. Im Prinzip ist er auch so ein bisschen kleinkriminell und macht nicht so richtig was, hat einen kleinen Sohn und zieht jetzt zu seiner Schwester, aber ist eigentlich so ein Rumhänger und eigentlich schon so ein Verlierer im Prinzip. Und die beiden lernen sich kennen und es, ja, also freunden sich an oder so. Es ist ein bisschen eigenartige Beziehung, weil sie ist eben durch diesen Unfall, ist ihr Leben natürlich komplett aus den Fugen geraten und sie muss jetzt erstmal wieder überhaupt ja rausfinden, was ihre Zukunft ist und so. Und er stolpert halt so durchs Leben und kommt eigentlich mit nichts so richtig zurecht, verhält sich eben häufig, also er ist so ein großer, starker Macho-Typ, der schon irgendwie wohlmeinend ist, aber eigentlich immer das Falsche tut. Auch ein Problem hat, weil er gewalttätig wird und irgendwie so. Also eine Persönlichkeit, die irgendwie schon sehr einfach ist auch so und mit dem man ein Stück weit Mitleid hat, aber irgendwie auch nicht, weil er einfach es unmöglich ist, mit ihm in seinem Umfeld zu leben.
Ist es also jetzt darauf ausgelegt, dass ich ihm quasi zwei Charaktere treffen, die sich quasi so wie so Puzzlestein ergänzen? Also er hat eigentlich alle Möglichkeiten, nutzt aber nichts und sie hatte sie und kann sie nicht mehr nutzen oder so?
Ganz so plakativ ist es nicht. Also was die Spannung ausmacht in diesem Film ist, dass man eigentlich über ganz lange Zeit des Films findet, dass die nicht zusammenpassen und irgendwie man auch nicht versteht, wie die sich aneinander annähern sollen und so. Weil das wirkt so, man kann sich nicht vorstellen, dass sie zum Beispiel in ihrer Situation jemanden wie ihn gebrauchen kann. Aber gleichzeitig irgendwie schafft der Film es dann doch, dass sich da was entwickelt, woran man glaubt. Also wo man das Gefühl hat, so irgendwie stimmt das, was da passiert. Und also der Film ist sehr, also im Britischen würde man sagen, understated. Es ist wirklich so, obwohl ja dramatische Dinge passieren, und zwar nicht nur dieser Unfall, sondern mehrere Sachen, die schon drastisch sind, der Film macht nie zu viel, um sowas zu zeigen. Häufig ist es auch so, dass er was nicht zeigt oder dass er davon ausgeht, dass wir das schon verstehen. Aber viel wichtiger ist noch, dass eben so die emotionalen Untiefen werden nicht eben, also es ist nicht wie bei... wie heißt das, Halle Berry in Monsters Ball oder so, dass sie dann irgendwie einen hysterischen Anfall bekommt und Weinkrampf und dann kriegst du einen Oscar oder so, sondern es wird emotional immer weniger gezeigt, als wir erwarten würden. Und das wirkt viel, viel stärker, als eben der entsprechende hysterische Anfall gewirkt hätte. Also gerade Marion Cotillard ist in sich zurückgezogen und es wird uns mit ganz wenig, wird uns klar gemacht, wie sie versucht, ihren Unfall zu verarbeiten und wie sie eben damit umgeht. Und deswegen, also so diese Konstellation mit dem Boxer und der Frau mit den amputierten Beinen, da könnte man sich ja schon vorstellen, irgendwie so, ja, unlikely couple und dann keine Ahnung, irgendwie wird das so. Aber so ist das nicht. Das ist so, so zurückgenommen und, klug beobachtet und so. Also es ist so unglaublich gut erzählt. Und dazu trägt auch bei, dass die Kameraarbeit sehr spannend ist. Man hat häufig so...
Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Wir nehmen schon die ganze Folge nur einseitig auf.
Okay.
Liebe Hörer, wir machen mal eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück und stellen das Mikrofon besser ein.
Oh, okay.
So, liebe Hörer, wir sind zurück.
Hallo, hört man mich jetzt?
Jetzt hört man dich auch viel besser, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die ganze Zeit gesagt, so, ja, Martin, komm mal ein bisschen näher, du bist so leise.
Ja.
Aber
da war ich schon so dicht vor dem Mikrofon.
Ja, so, wir sind zurück jetzt mit die letzte Rest der Sendung ein bisschen lauter.
Okay.
Also die letzte Stunde jetzt in voller Qualität.
Voll HD mit von beiden Seiten.
Ja,
also Kameraarbeit.
Genau, Kameraarbeit bei der Geschmack von Rost und Knochen ist die Kamera ist häufig so ein bisschen, also hat so was Impressionistisches. Häufig merkt man so, die Kameraarbeit versucht nicht so stark jetzt irgendwie konkret uns etwas zu zeigen, was gerade passiert, sondern versucht eher uns so ein Gefühl zu vermitteln und ja, also bewegt sich dabei sehr frei. Also häufig hast du auch so das Gefühl, die Kamera ist so losgelöst von dem Geschehen, was gerade erzählt wird. Und das ist sehr, sehr raffiniert gemacht. Also wunderschön, ja, also Kameraarbeit, die eben sehr stark die Emotionen der Geschichte unterstützt. Das gleiche gilt auch für den Soundtrack, der zum Teil unerwartet ist. Also es werden auch Lieder zum Teil aus den Charts und sowas eingesetzt aus der Zeit. Und zwar zum Teil auch auf eine Weise, die einen erstmal verblüfft in so einem Film, aber die auch sehr, sehr wirksam ist. Also ich finde, das ist so ein unwahrscheinlich schlüssiger Film. So. Er ist auch ein bisschen schon schwer anzuschauen, wobei nicht so schwer, wie man bei so einem Thema denken könnte. Das ist nicht ein Film, wo es jetzt drauf ankommt, dass es dir irgendwie, dass du eben so viel weinst wie irgendwie möglich oder so. Darum geht's hier nicht, sondern es geht eben darum, dass du diese Figuren, dass du denen glaubst.
Mhm.
Und dass die irgendwie schlüssig sind in sich. Und Marion Cotillard ist so überragend in dieser Rolle. Also ich finde, das ist, also wenn es einen Skandal gibt bei den Oscar-Nominierungen, ist, dass sie nicht nominiert ist. Das ist durch nichts, meiner Meinung nach, was sonst auf der Liste steht. Gut, ich habe jetzt Jessica Chastain da nicht gesehen, aber es ist nicht zu erklären für mich, warum sie nicht nominiert ist.
Sie hat noch ja, der Film?
Sie hat ja auch einen Golden Globe dafür gewonnen. Also deswegen ist es nicht so, als wäre sie nicht auf dem Schirm gewesen.
Okay.
Auch der Film, das ist, und zwar, das ist eine interessante Frage. Der Film wurde nicht von Frankreich eingereicht für eben den besten fremdsprachigen Film, weil die haben ziemlich beste Freunde eingereicht, der ja nicht nominiert ist jetzt. Obwohl dieser Film hier ja in Cannes ziemlich erfolgreich war und auch ansonsten, da gab es durchaus auch eine größere Debatte in Frankreich drüber, ob das richtig war, nicht diesen Film einzureichen. Gut, da muss man halt sagen, das ist nicht Schuld der Academy, dass eben Frankreich einen anderen Film gewählt hat.
Dass sie einen Film nicht gewählt haben, der nicht eingereicht war.
Ja. Gut. Aber was ich mich frage ist, könnte nicht trotzdem ein Film in der Best Picture Kategorie nominiert sein, auch wenn er nicht der offizielle Beitrag des Landes ist? Das müsste doch trotzdem möglich sein.
Oh ja, weil die Academy sagt, wir wollen den Film.
Ja, weil ich finde, dieser Film ist, gut, ich habe ihn ja erst jetzt gesehen, aber wenn ich den noch zurück ins Jahr 2012 stecke, ist es der beste Film, den ich, des Jahres 2011, den ich gesehen habe.
Ja?
Ja. Also, und er ist...
Läuft der im Kino noch, oder
ja, DVD? Ja, hier in so kleineren Kinos.
Okay.
Also, und von allen Filmen, die ich gesehen habe, die jetzt irgendwie Oscar nominiert sind oder so, ist auch der beste auf jeden Fall. Also gut,
nicht. Es wird Zeit, dass die uns in die Akademie wählen.
Ja, absolut.
Also.
Nein, also nicht jeder hat natürlich Lust, so einen Film zu sehen. Das Thema ist natürlich schon, das ist. Also ist kein Feel-Good-Film.
Aber, Grüße an den Nerd-Tag. Genau.
Nein, aber es ist, also was auch passiert in dem Film, ist eben, dass er dann wieder so ein bisschen so seine Boxerkarriere wieder entdeckt, eher so ein bisschen auf der illegalen Schiene und so. Und da übernimmt sie dann auch eine überraschende Rolle in dieser ganzen Entwicklung. Also es ist ein ganz toller Film. Ich gebe 10 Punkte. Ja.
Oh, und? Gut. Lieblingsfilm.
Ja.
Cool.
Also hat mich sehr, sehr, sehr begeistert.
Wir sollten ihn schauen. Liebe ja. Hörer, habt ihr den zufällig gesehen? Wollt ihr uns dazu ein Audiobuch schicken? Dann seid ihr der Lieblingshörer der Woche.
So schnell geht das.
Naja, nee, der Willems ist schon...
Wir hängen jetzt auch...
Hat schon einen Vorsprung.
Immer ein gerahmtes Bild vom Lieblingshörer der Woche über die Tür oder so. Im Studio.
Haben wir ein Foto von Willems?
Ja klar, da oben über der Tür.
Ah, ja. Da steht doch talentlos.
Also so würde ich den Willems jetzt nicht bezeichnen wollen.
Nein.
Wir machen das ab Montag mit den Bildern.
Ach ja. Wenn du Montag wieder im Studio hier bist und die Folge zusammenschneidest auf den großen Magnetbändern.
Genau.
Ja. Ich habe die Woche mal wieder The Dark Knight gesehen. Mhm. Was heißt mal wieder? Ich glaube, ich habe ihn erst zum zweiten Mal gesehen, nachdem ich ihn im Kino gesehen habe. Und ich war wieder so begeistert. Also insbesondere von der schauspielerischen Leistung vom nahezu gesamten Cast. Also jetzt Heath Ledger als Joker war natürlich unglaublich gut, aber auch alle anderen waren so gut und wirkten so echt, so glaubhaft und ja, hat mir sehr gut gefallen, aber viel mehr brauche ich echt da nicht zu sagen, weil wir schon irgendwie 15 Mal den Batman durchgesprochen haben und ja, nee, aber ja, ich möchte einfach nur empfehlen, auch so einen älteren Film mal wieder, was so als der
so ein nicht, Klassiker
nee,
quasi.
Nee, ist ja kein Klassiker, aber so, ja, es ist irgendwie so der vorletzte Batman.
Keine Angst vor alten Filmen. Schaut euch doch mal
nee, für alte Filme.
The Dark Knight wieder
an. Für alte Filme ist der Martin zuständig. Ach so. Ja.
Dann in 10 Jahren werde ich dann über The Dark Knight nochmal reden.
In 40 Jahren wirst du über Dark Knight reden.
Super-Folge.
4211? Martin Narell spricht über...
Also in Sneakfolge 4211 rede ich nochmal über The Dark Knight.
Kann es mal, liebe Hörer, kann mal jemand einfach in die Kommentare eine Zahl schreiben, wann die Folge ungefähr rauskommt? Das ist zu viel Mathematik, um die jetzt live in der Sendung zu machen. Insbesondere, weil ja unser Tech-Genie, der das auf seinem Unterarm ausrechnen könnte, weil er da irgendwas implementiert hat, irgendwie angeschlagen ist und deswegen nicht bei uns ist. Die Rede ist vom Robert, der gestern eine rauschende Geburtstagsfeier feierte und heute nicht in die Aufnahmen kommen kann.
In 80 Jahren wäre das.
Genau, wenn ihr diese 4000. Folge hört, ist die Geburtstagsfeier 3 Tage her.
Oh ja. Ja, als gestern dann irgendwie gesagt hat, das Geburtstagskind, da hat dann Christoph ja irgendwann dazu gesagt, also die Claudia und ich, wir sind viel mehr Geburtstagskinder.
Das ist jetzt 2 Monate her?
Ja.
Ja, aber er hat gefeiert, das
war ein. Ja, jedenfalls war es schon anders, die Küche ordentlich zu verunstalten.
Ja.
Ja. Genau. Wobei ich das nicht beurteilen kann, weil in die Küche reinkommen war nicht so einfach, nachdem
du hast es aber trotzdem bis zu den Schnitzeln geschafft.
Bis zu den Schnitzeln habe ich es wiederholt geschafft, ja.
Ja. Hörer, falls ihr irgendwie eine gute Sache sucht, um sie bei einer Party mitzubringen, dann macht kleine Schnitzelchen und bringt sie mit.
Das war.
Ihr dürft sie auch zur nächsten Pinke-Bar-Party mitbringen. Wir haben vorhin vor der Aufnahme, haben wir schon die nächste Party geplant, aber wir sagen euch noch nicht wann.
Weil wir es noch nicht wissen.
Ach, jetzt ist aber...
Ja, aber wir haben eine hochaufregende musikalische Option für die nächste.
Oh ja, sau gut.
Apropos hochaufregende musikalische Beiträge in der Pinken Bar. Wir haben noch nicht ausführlich genug über das Konzert gesprochen.
Da müssen wir nochmal so Nachbericht erstattung machen. Ja, liebe Hörer, die ihr nicht da wart, es waren ja viele Hörer, oder viele nicht, aber es waren schon einige Hörer da. Ich fand's auch total cool, als die Mails angekommen sind, so, ja, ich möchte kommen, so, wer ist denn das? Hm? Ja, eine Hörer, die einfach, ja.
Nee, fand ich super.
Ja. Die auch teilweise echt weite Strecken auf sich genommen haben, um, um beim Konzert dabei zu sein.
Ja.
Das ist schon mal sau cool. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch sagen?
Björn war so, da.
Björn.
Björn hat seine Lieblingslieder gespielt. Fand ich super, hat mit Liedern aus den 90ern angefangen, mit so typischen Dancefloor-Liedern und eben auf der Akustikgitarre gespielt. Mr. Wayne und
DJ Bobo, alle haben das ganze Konzert über darauf gewartet, dass Björn endlich DJ Bobo spielen wird.
Hat dazu immer kleine Geschichten erzählt, so ein bisschen was kommentieren können und hat das Publikum sehr gut mit einbezogen. Ob sie wollten oder nicht.
Ja. Oh ja, wenn ihr mit Christoph in Facebook befreundet seid, dann könnt ihr da auch ein sehr lustiges Video sehen.
Es war
auch
ziemlich am Anfang, durften wir schon mitsingen irgendwie.
Gleich beim ersten
und
Lied.
Und ich saß da hier neben hier Nachbarn der Pinken Bar, Frank. Und ich singe irgendwie so mit und er dann so, wow. Und er hat ja auch so ein Tonstudio, ich war und er dann so, wow, du harmonisierst ja. Und ich so, nein, ich treffe einfach den Ton nicht.
Das ist immer so, am Anfang singen alle immer so leise noch mit, obwohl diesmal war es nicht so, weil wir irgendwie 1,5 Stunden Vorlauf hatten, bevor das Konzert losgeht, was der ein oder andere für den ein oder anderen Drink genutzt hat, was man dann auch irgendwie gemerkt hat. Es waren ein paar Leute ein bisschen angeschlagen.
Ja, einige haben schon die Lieder sehr zeitversetzt mitgesungen. Bis es so richtig kam. Da gab es doch schon Hörer und Zuschauer, die das Lied, was schon längst nicht mehr gespielt wird, dann richtig angestimmt haben oder so.
Tja.
Genau, vor 2 Folgen haben wir euch ja auch einen Ausschnitt aus dem Konzert eingespielt. Also das heißt, 1/2 Stunde habe ich da noch rangeklebt. Ja.
Was steht auf deiner Liste?
Konzert als letzter Punkt.
Konzert.
Ja. Ich möchte noch ganz kurz, kennt ihr beide die Hörsuppe? Von dem werden wir nämlich jede Woche angekündigt, ganz brav.
Ja?
Und er ist ein bisschen enttäuscht, weil er liest die Folge, ich weiß nicht, wie viel er uns hört, liest auf jeden Fall immer unseren anderes Text durch und guckt immer, welches Genre wir haben.
Okay.
Und ist immer enttäuscht, dass es kein neues Genre gibt.
Oh.
Ja, wir sollten vielleicht darüber überlegen, in Grüße an die Hörsuppe, einfach bei Genre immer was.
Okay.
Liebe Hörsuppe, vielen Dank für die Empfehlung.
Was meint er mit, ach so, Podcast? Der, oder?
Das ist ein Podcast über Podcast. Da kommt jeden Morgen eine Sendung raus.
Und er erwartet jetzt, dass wir das Genre Podcast wechseln
in
Rockmusik oder Classic oder.
Wir schreiben ja immer unten rein, welches Genre der Film hat.
Ach so.
Und bei Silver Linings Playbook hatten wir ein eigenes neues Genre.
Ja, genau so. Und da hat er sich auch sehr drüber
gewundert. Was,
was ist das denn wohl?
Ja, okay, dann werden wir mal versuchen, zu seiner Bespaßung da irgendwie noch ein bisschen Unsinn einzubauen.
Genau.
Das haben wir jetzt hier gesehen, ein Reality-Drama oder
Folterdrama. Nee,
Folterdrama.
Ja. Folter. Ja.
Folter-Rom-Com.
Folter-Rom-Com.
Ja. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, weil wenn man diesen Text schreibt, man weiß ja nicht, ob den überhaupt irgendjemand liest. Jetzt wissen wir zumindest, es gibt einen Leser für diese Texte. Ja, dann schadet es ja nicht, die Texte quasi für diesen.
Genau. Für die Hörsuppe.
Ja, man macht sich echt immer Gedanken, wenn man den Text schreibt. Das liest keiner, weil jeder schaltet irgendwie nur die automatische Ladefunktion des iPods an, dann wird es runtergeladen und keiner guckt auf die Website, höchstens wird jemand kommentiert oder so.
Aber wir haben ja so viele brave Kommentare.
Doch, also das ist immer schön. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel Q hat ja auch schon mal mich verbessert, als ich Markus Kafka falsch geschrieben habe. Also, es gibt natürlich aufmerksame Hörer.
Ja.
Ja.
Nee, aber weiß nicht, du kennst es gar nicht, die Hörsuppe, der macht jeden Morgen 10 Minuten oder eine Viertelstunde Sendung und erzählt, was an Live-Podcasts kommen mit Uhrzeit und auf welchem Feed und was eben bei ihm so im Feed aufgeschlagen oder so in diesem normalen, nicht Reader, wie heißt es denn bei Podcasts? Also in seinen Podcast-Ordner reingefallen ist und erzählt dann so, ja, die haben eine neue Folge, die und die und spricht dann immer so kurz über was er so... Ja,
dann empfehlen wir ja auch gerne mal die Hörsuppe jetzt.
Auf jeden Fall, ja. So, dann hoffen wir, dass wir in der Dienstags-Hörsuppe schon erwähnt wurden und jetzt alle Hörsuppenhörer zu uns gekommen sind.
Dein Ablaufplan ist jetzt irgendwie weiß.
Ist jetzt... Wir haben alles rausgeredet.
Okay.
Alles leer geredet?
Ja, wie so oft.
Gut. Das ist
interessant. Was machen wir jetzt?
Jetzt gehen wir nach Hause. Trinken wir einen.
Nee.
Wie nee?
Heute mal nicht.
Heute nicht?
Nein.
Okay.
Heute.
Dann rufen wir den Bob an und sagen ihm, er soll einen trinken.
Vielleicht auch lieber nicht.
Lieber nicht. Liebe Hörer, trinkt ihr einen, wenn ihr nicht gerade auf dem Weg zur Arbeit seid?
Oder schaut euch einen Film an, den wir empfohlen haben.
Genau.
Ja.
Und schreibt uns Kommentare oder schickt uns Audioboos. Mhm. Das ist nicht schwer. Ihr macht irgendein Gerät, was eine MP3 oder irgendeine Datei aufzeichnen kann und im Zweifelsfall schickt ihr die einfach per E-Mail an uns. Das muss nicht groß. Audioboo.
An
wenn ihr Audioboo macht.
Sneakpot.de.
Oh nee, lieber nicht, dann fällt das Info at Sneakpot, das ist schon das Beste. wichtig ist, dass man bei diesem Text machen, wenn man das in Audioboo macht, dieses Hashtag davor macht.
Was?
Hashtag. Doppelkreuz.
Ah.
Ja. Dass man Doppelkreuz Sneakpot macht und nicht nur Sneakpot hinschreibt. Weil irgendwie die Suche darüber nicht richtig funktioniert. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schreibt dem Willems eine Mail. Der kann das hervorragend.
Ja, das ist der Oberaudio-Buhr.
Ja. Willems mit E-Mails bombardiert. So, wie geht das?
Stimmt.
Da haben wir mal eine eigene Internetseite einrichten.
How to Audio-Buhr.
How to Audio-Buhr to Sneakbot.
bis nächste Woche. Tschüss.
Nächste Woche.